Stell dir vor, du hast wirklich, wirklich, wirklich was Wichtiges zu sagen. Stell dir vor, du wirst nachts wach in deiner WG, in deinem Wohnheim, bei deinen Eltern, egal wo du bist, du wirst nachts wach und du siehst, wie Rauch unter deiner Türschwelle in dein Zimmer dringt. Du musst husten und du hast das Gefühl, hier stimmt etwas ganz und gar nicht. Und dann fallen dir die Tüte Popcorn ein, die du in deiner Mikrowelle vergessen hast. Aber du weißt, eigentlich ist es schon zu spät. Wenn ich in meinem Zimmer Rauch sehe und die Küche ist 3 Räume weiter, dann habe ich echt ein Problem. Und du weißt ganz genau, wenn ich jetzt nicht handle, dann brennt dieses Haus ab. Und wenn ich jetzt nicht jedem Einzelnen in diesem Haus Bescheid sage, dann werden die ersticken oder verbrennen. Und dann fängst du an, aus deinem Zimmer rauszustürmen, zu den Türen der einzelnen Leute, deiner WG-Mitbewohner, Mitbewohnerinnen, wo auch immer hinzulaufen, sogar zum unbeliebten Hausmeister, der ganz im Erdgeschoss wohnt, überall zu klopfen und zu sagen, hey, werd wach, es brennt! Und weißt du, was die anderen machen? Sie lachen. Was für ein Freak steht morgens um 3 Uhr auf und schreit Feuer. Aber du weißt, dass es wirklich brennt. Nur die anderen haben es nicht kapiert. Und damit herzlich willkommen zu unserem 4. Abend. Kleiner Prophet, aber große Message. Und jetzt weißt du, wie sich so ein Prophet damals gefühlt hat. Er sah das Feuer, er hat darüber gesprochen, aber niemand hat zugehört. Ich bin Christian und ich darf dir heute etwas über Zephania erzählen. Uns war wichtig in den Vorbereitungen, dass wir uns mal mit Prophetentexten beschäftigen, weil vielleicht geht es dir so wie mir in meiner Bibel lese, das sind so Texte, die ich gerne überspringe, weil ich das Gefühl habe, erstmal ist es ziemlich gewalttätig und eigentlich hat es doch nichts mehr mit mir zu tun. Und wenn ich es lese, dann ist so eine Art kalter Schauer. Ja, dann switche ich lieber zu Jesus, zu Zachäus und dem Neuen Testament. In den nächsten Minuten reden wir über Zephania. Ein Prophet, der es schafft, in 3 Kapiteln ordentlich auszuteilen. Wirklich. Also anschneiden. Und Bibel und Namen und Orte haben immer besondere Bedeutung. Oder Namen und Orte haben besondere Bedeutung in der Bibel. Und so auch der Name Zephania. Er bedeutet so viel wie Yahweh. Der Herr hat geborgen, hat geschützt. Und der Sinn des Namens Zephania, diese Übersetzung, geborgen, schützen, steht zum Beispiel in Psalm 27. Denn er, Gott, deckt mich in seiner Hütte zur bösen Zeit. Er birgt mich im Schutz seines Zeltes und erhöht mich auf einem Felsen. Propheten, das waren Menschen, die versucht haben, ihr Volk wachzurütteln, Gesellschaften wachzurütteln, Missstände aufzudecken. Die Vergangenheit, Zukunft und Gegenwart gesehen haben. Gott hat zu ihnen gesprochen durch Träume, durch Worte, durch Ereignisse. Und sie hatten einen scharfen Blick auf gesellschaftliche Entwicklung. Und sie sollten durch ihr Vorbild und durch ihre Worte einen Wandel im Volk auslösen. Das Volk sozusagen zur Umkehr bewegen. Und der Name Zephania steht eigentlich fast schon für den Tipp, für das Thema des Buches. Es weist auf die Hoffnung hin, vielleicht in diesem Gericht von Gott bewahrt und geborgen zu bleiben. Gott bewahrt und schützt mich. Vielleicht in diesem Gerichtswort, was Zephania ankündigt, doch geborgen zu sein. Und wenn du eine Bibel hast, auch deine Smartphone-Bibel, dann empfehle ich dir, einfach mal Zephania aufzurufen. Du hast hier ein gutes LTE-Netz in der Kirche, kannst es dir gerne mitlesen, denn wir rushen jetzt in den nächsten Minuten durch 3 Kapitel Zephania. Ich würde sagen, so schnell hast du noch nie ein alttestamentliches Buch gelesen. Zephania selbst ist Autor dieses Buches und gibt seine Abstammung in Kapitel 1 ab Vers 4 detailliert über 4 Generationen hinweg ab. Zephania war königlicher Abstammung. Er war ein Nachkomme des Königs Hiskia, der 75 Jahre vorher regierte. Er war also ein Prophet aus königlichem Geschlecht und damit für seine Berufsgruppe ziemlich einzigartig. Und wir können davon ausgehen, dass er als Abkömmling des Königshauses auch relativ guten Zugang zum Königshaus hatte oder zumindest zu Informationen aus dem Königshaus und Zustand der Führungsschicht. Und somit ist er auch, anders als sein Kollege Jeremia, der zeitgleich gelebt hat, oder Amos, über den es auch schon in dieser Reihe ging, sozusagen im Besitz von Exklusivinformationen. Ne? Nur er hat sie nicht an die Bild verkauft, sondern er hat sie sozusagen für sich erstmal behalten. Er hat sie nicht öffentlich gemacht. Bedeutete aber auch, wenn du Familie hast, im Königshaus und Gerichtsworte von Gott richteten sich gegen diese Oberschicht unter anderem, dann war das so, dass du vielleicht auch ein Problem bekommen hast, nämlich deiner Verwandtschaft zu sagen, hey, so geht's nicht weiter, und mit Feuer und Zorn gedroht hast. Ist auf jeden Fall, wenn du das mal bei einer Familienfeier ausprobierst, definitiv Gesprächsstoff am Ende da. Zephanias Auftreten fällt in die Regierungszeit von König Josias, der das Südreich Juda bis 600 vor Christus regierte. Und Josia übrigens, kleiner Funfact, wurde mit 8 Jahren zum König gesalbt. Kannst du mir überlegen, ob du einen 8-Jährigen in deiner Familie oder Freundeskreis hast, der ist König. Und er löste die Schreckensherrschaft, so könnte man es nennen, von einem König namens Manasse ab. Und der war ziemlich berüchtigt dafür, dass er einen Götzendienst etabliert hat. Er hat versucht, das Volk von Yahweh wegzubringen hin zu toten Götzen. Und Götze, das ist eigentlich eine abwertende Bezeichnung für der eigenen Religion fremden Gott. Die Israeliten hatten damit auch ihre Erfahrung gemacht. Wir lesen zum Beispiel in der Mose-Geschichte, dass Mose auf den Berg Sinai ging, um die 10 Gebote zu bekommen. Und dem Volk war anscheinend langweilig in der Zwischenzeit und sie hatten ein goldenes Kalb gebaut, als Bildnis von Gott. Und sie haben nicht Gott angebetet, sondern diese goldene Statue. Die Reduzierung Gottes in einen toten Gegenstand oder ein Bild, das ist ein Götze. Und Martin Luther hat noch ein bisschen mehr geschrieben. Er hat gesagt, ein Götze ist eigentlich all das, woran der Mensch sein Herz hängt. Vielleicht kommen dir diese Worte auch von Jesus sehr bekannt vor. Wir wissen, dass Josia, der König, später, also nachdem er 8 Jahre alt war, etwas älter war, im Tempel, als dieser umgebaut wurde, eine Schriftrolle fand. Und daraufhin eine große Reform anstrebte, sämtlichen Götzendienst, der noch von dem alten König übrig geblieben ist, komplett abzuschaffen. Und das Auftreten von diesem Zephania fällt wahrscheinlich in die Zeit vor diesem Fund der Schriftrolle, vor dieser großen Reform. Weil er noch über Zustände spricht, die Josia später versucht umzukehren und abzuschaffen. Also, wenn du mitgelesen hast und jetzt so ein bisschen Abstammungslinie gelesen hast, kommen wir direkt zu Vers 2. Es geht direkt rein ins Thema. Zephania hat gerade klar gemacht, hey, ich bin königliches Geschlecht und jetzt teilt er aus Zorn und Vernichtung. Er beginnt mit einer radikalen Gerichtsankündigung. Alle Geschöpfe, wie Menschen und Tiere, werden weggerafft. Und es erinnert so ein bisschen an Noah, die große Sintflut. Nur, dass es diesmal kein Boot gibt. Und nach diesen pauschalen Gerichtsworten folgt die Ankündigung der Eroberung Judas. In den nachfolgenden Versen zählt Zephania auf, was und wen alles ausgerottet wird. Alle Götzenpriester, alle Götzendiener. Und Götzendiener, das ist die Mehrheit des Volkes. Sie werfen sich vor den toten Götzen nieder, die sie als Könige bezeichnen. Sie haben kein Interesse mehr an Gott und sind abgefallen oder abtrünnig geworden. Es heißt weiter, und die vom Herrn abfallen und die nach dem Herrn nichts fragen und ihm nichts achten. Götzendiener. Und Zephania spricht vom Tag des Herrn, ein Tag des Gerichts und der Abrechnung. Dieses Gericht wird wie ein Schlachtopfer beschrieben. Und die Menschen damals wussten, worum es hier geht. Gott wurde geopfert, aber diesmal waren es keine Tiere, die sie geopfert haben, sondern auf einmal ging es um sie selbst. Sie selbst waren wie eine Art Schlachtopfer. Allen voran wird die herrschende Oberschicht angesprochen, die Götzen verehrten und die durch ihre Sitten und Gebräuche die Identität Israels, die Identität ihres Gottes in Frage gestellt hatten. Und daneben gibt es die betrügerischen Kaufleute und eine große Gruppe von Menschen, die von sich sagen, mir geht's doch gut und ich mache alles richtig, die Selbstsicheren und die Selbstzufriedenen. Und Zephania macht relativ deutlich klar, wenn du das weiterliest, dass niemand diesem Gericht entgehen kann. Jeder, der Götzendienst betreibt, wird gerichtet. Und in Kapitel 1, Vers 15, wird dieser Tag mit einigen Attributen beschrieben. Ich lese ein paar vor. Tag des Zorns, der Not und Bedrängnis und der Dunkelheit. Gott will die Menschen ängstigen, die Götzendienst betreiben und sich von ihm abgewendet haben. Und er macht klar, dein Reichtum bringt dir nichts. Er ist mir scheißegal. Du kannst dich nicht freikaufen. Es gibt keinen Joker und keine Du musst dich ins Gefängnis-Karte. Es ist vorbei. Und angesichts dieser drastischen Worte, diesem wirklich düsteren Bild, dass Zephania dann zu seinem Volk spricht, folgt in Kapitel 2 der Ruf zur Umkehr, der Buße. Sucht den Herrn, alle ihr Demütigen. Sucht den Herrn, alle ihr Demütigen des Landes, die ihr sein Recht getan habt. Sucht Gerechtigkeit, sucht Demut. Vielleicht werdet ihr geborgen am Zornestag des Herrn. Und das Wort suchen, was hier steht, das meint ein intensives Forschen, ein wirklich intensives Hinterherforschen, wie eine Art Expedition. Es bedeutet, dass es Arbeit ist, dass es sich ein völliges drauf einlassen ist. Es bedeutet, Gott zu finden mit allen Mitteln und ihm dann nachzufolgen. Und nach der angesprochenen Oberschicht spricht Zephania in Kapitel 2 zu den Nachbarvölkern, den Völkern um Israel herum, die den Götzenkult auch teilweise exportiert haben. Auch diese Völker werden Gottes Gericht erfahren. Zephania 2, Vers 11. Heilig wird über ihn der Herr sein, denn er wird alle Götter auf Erden vertilgen. Und es sollen ihn anbeten alle Inseln der Heiden, an jeder an seiner Stätte. Es geht um die Nachbarvölker. Es geht auch um Völker, die weit entfernt sind. Und damit meint man eigentlich allumfassend. Kein Volk ist zu nah, kein Volk ist zu weit entfernt. Und am Ende des ersten Teils der Ankündigung von Zephania wird auch Gott die Stadt Jerusalem und Zentrum der religiösen Elite nicht verschonen. Selbst Jerusalem, die heilige Stadt. Zephania prangert an, dass Könige Gewalt üben, um ihre Habgier zu befriedigen. Andere Propheten leichtfertig und treulos sind. Und Priester das Gesetz nach ihren Vorstellungen beugen. Und am Ende beschließt Zephania die Gewaltankündigung mit dem allgemeinen Gericht über alle Nationen und über die Welt. Denn durch das Feuer meines Eifers wird die ganze Erde verzehrt werden. Zephania 3, Vers 8. Das waren 2,5 Kapitel Zephania. Ich weiß nicht, wie es dir geht. Ich habe das mal ganz schnell gerade runtergelesen. Wenn du das in einem Stück durchliest, dann ist das wie so eine Art Blutrausch. Das macht was. Und dieser Text steht in der Bibel. Das kann man nicht schönreden. Das kann man auch nicht kleinreden. Aber in dieser Reihe ist es auch wichtig, dass wir uns damit auseinandersetzen, wie wir solche Texte einzuordnen haben. Und wie wir diese Texte verstehen können, lesen können. Das heißt, wir entfernen uns ein Stück weit mal von dieser direkten Ansprache Zephanias und gehen mal eine Ebene darüber. Also, wie lesen wir solche Texte? Was für uns verstörend sein kann, sind die Bilder, die da gebraucht werden. Und auch die blutige Sprache, das vernichtende Wort, die vernichtenden Urteile. Aber den Propheten war auch klar, dass nur Radikalität hier helfen kann, den Kurs des Volkes zu verändern. Nur eine klare Ansprache, nur klares Reden, keine Schönfärberei. Und auch das Handeln Gottes, diese Gerichtsankündigung, klingt für mich erstmal grausam. Aber auch Menschen können grausam sein. Und Gott wird in der Bibel geschildert als ein Gott mit starken Gefühlen. Kein toter Götze, kein goldenes Kalb, was kalt ist und völlig ohne Emotionen, was einfach nur ein Ding ist. Gott wird mit starken Gefühlen beschrieben, der die Menschen liebt, der seine Menschen liebt, aber auch über ihr Verhalten zornig wird. Es gibt ja den liebenden Gott, aber es gibt auch einen Gott, der zornig wird. Er straft die Schuldigen, aber er schenkt ihnen auch das Leben immer wieder neu. Und von seinem auserwählten Volk fordert Gott Gehorsam und bestraft es hart, wenn es nicht nach seinen Gesetzen lebte und andere Götter verehrte. Und trotzdem hat Gott die Fürsorge für Israel nie aufgegeben. Den Bund, den er mit seinem Volk beschlossen hat, nie aufzugeben. Er verspricht trotzdem, diesem Volk beizustehen. Fragen wir uns doch mal, wie sieht denn eigentlich die Welt aus, die Gott sieht? Also was ist Gottes Perspektive auf diese Welt? Ich glaube, dass Gott live anschauen muss, wie eine Terrorgruppe wie Boko Haram Dörfer überfällt, Eltern vor den Augen der Kinder niedermetzelt, Mädchen entführt, reihenweise vergewaltigt, schwängert und Jungs durch Gehirnwäsche zu kleinen Terroristen ausbildet. Und ich glaube, er spürt die Menschen und die Schmerzen der Menschen in allen Teilen der Welt, wenn sie beraubt, unterdrückt, verlassen, betrogen, verleumdet, geschlagen, übergangen und gemobbt werden. Und wenn Gott wirklich Liebe ist, dann können wir sicher sein, dass er massiv darunter leidet. Das ist, was mit ihm macht, dass es ihn nicht kalt lässt. Und Gott weiß wahrscheinlich wie kein anderer, dass eine Welt ohne Gott, in der nur noch Menschen und dunkle Mächte das Sagen haben, buchstäblich zur Hölle werden kann. Im Alten Testament war Israel das einzige Volk, das mit Gott in Verbindung stand. Alle anderen Völker waren gottlos. Im wahrsten Sinne des Wortes. Gott wollte nicht, dass die Israeliten, so steht es später im 5. Buch Mose, ihre verabscheuungswürdigen religiösen Bräuche lehren. Das sollten sie nicht übernehmen. Und trotzdem waren diese Bräuche und anderen Völker durchaus attraktiv für die Israeliten. Denn wer heute sieht, wie erfolgreich der sogenannte Islamische Staat Propaganda betreibt und reihenweise junge Leute sagen, ja, ich will dafür sterben, kämpfen. Ich glaube, wir können uns vorstellen, was auch damaliger Götzendienst für das Volk bedeutet hat. Dass es attraktiv war und dass es verlockend war. Dass es eine große Ausstrahlung hatte. Und bei all dem, wo wir Gott nicht verstehen und wo wir Gott nicht einordnen können, weil er von unserem Bild, was wir von Gott haben, geprägt durch Kindergottesdienste, nette Predigten und super engagierte Jugendpastoren, ob wir trotzdem sagen können, ja, Gott hat auch eine Seite, die wir nicht verstehen. Und die erfährst du spätestens dann, wenn du sagst, Gott, hier gibt es eine Situation und warum greifst du nicht ein? Warum machst du nicht das, was ich will? Du siehst doch die Not. Die große Frage ist, können wir Gott vertrauen, dass er eine größere Perspektive hat als wir selbst? Wenn ich meine Bibel lese, dann verstehe ich vieles nicht. Und Zephania gehört garantiert nicht zu meinen Lieblingstexten. Aber trotzdem würde ich sagen, dass die Gesamtheit der Bibel, und das sagt Jesus auch im Neuen Testament ganz klar, darauf hinzielt, dass uns klar werden will, dass dieser Gott Beziehung mit uns leben will. Und dass Gott sich nach uns sehnt. Und dass Jesus gekommen ist, um diesen Gott greifbar zu machen. Sozusagen anschaubar ist. Gott liebt jeden einzelnen Menschen. Und in Josua fand ich eine ganz interessante Stelle, nach diesem ganzen Landnahmekrieg, als das Volk noch keinen Platz hatte und als es Kriege, Eroberungen gab, da heißt es in Vers 23, Josua 11, 23, und so hatte das Land endlich Ruhe vom Krieg. Es ist wie so eine Art Aufatmen, glaube ich, auch von Gott. Das reicht jetzt aber. Und über die erschreckenden Geschichten, die Gott als harten Herrscher, strafenden Richter zeigen, wird oft vergessen, auch gerade im Alten Testament, dass Gott auch der Liebende ist, der feurig Liebende. Er ist der gute Hirte, wie in dem Psalm 23. Er liebt sein Volk so sehr, dass er diese Liebe nicht einmal aufgibt, als er wie ein betrogener Liebhaber dastellt. Lesen wir später in Hosea. Dass er nach jeder Strafe das Volk wieder trösten will, bei Prophet Jesaja. Und im gleichen Buch Jesaja Kapitel 49, dass Gott sein Volk noch viel weniger verlassen kann, als die Mutter ihren Säugling. Das ist auch eine Seite von Gott. Auch im Alten Testament und auch in den Propheten. Gehen wir aber nochmal zurück zu Zephania. Kapitel 3, Vers 9. Das ist etwas, was du dir in deiner Bibel fett anmerken kannst. Eingeleitet von einem großen Dann aber. Nachdem Gericht über die Völker gesprochen wurde, zeigt sich Gott von einer anderen Seite. Von der Finsternis zum Licht. Los geht's wieder bei allen Völkern, denen er verspricht, sie vom Götzendienst zu reinigen und dass sie am Ende Gott anbeten werden. Und dann wendet sich Zephania seinem Volk Israel zu. Gott erfüllt seinen Bund und hält das Versprechen, unabhängig davon, wie das Volk sich verhält. Gott will diese alte Führungsschicht absetzen und sie durch treue Nachfolger ersetzen, die gerecht leben, die Gott lieben und ehren. Gott verspricht, dass er sich zu seinem Volk stellt und mitten unter ihnen wohnen wird. Und ich glaube auch, für die Menschen, die damals gesagt haben, ich bin nicht dabei bei diesem Götzendienst, bei diesem Mainstream, war das eine ungeheure Erleichterung, ein ungeheurer Trost, doch gehört zu werden, doch richtig zu lieben. Am Ende könnten wir sagen, hey, das ist ein Text im Alten Testament, das lese ich sowieso nicht, weil ich glaube nur das Neue Testament. Und außerdem spricht er doch in eine Zeit, die wir uns überhaupt nicht vorstellen können. Vor 3000 Jahren, in einem bestimmten Kontext, mit bestimmten Menschen, mit bestimmten Nöten. Das hat doch nichts mit unserer Kultur und Lebenswirklichkeit zu tun. Wir sind zum Glück nicht angesprochen. Und ja, ich würde sagen, das stimmt auch zum Teil. Zephania spricht in eine konkrete Situation vor fast 3000 Jahren. Aber wir glauben, dass die Bibel kein Märchenbuch ist, sondern dass sie in unser Leben spricht und auch aktuell etwas zu unserem Leben und unserer Welt und unserer Gesellschaft etwas zu sagen hat. Und zwei Gedanken möchte ich dir am Ende noch mitgeben. Das erste ist, Zephania redet über Götzen. Also, was sind unsere Götzen? Ein Götzendienst gibt es nach wie vor. Wir würden es vielleicht anders nennen. Aber überall dort, wo wir Menschen und Dinge höher stellen als Gott, betreiben wir eigentlich Götzendienst. Und ich glaube, dass Zephania klar gemacht hat, wie wichtig es ist, Gott zu suchen. Dieses Forschen, das Hinterherjagen, nicht schnell aufzugeben. Gott wieder zum Mittelpunkt unseres Lebens werden zu lassen. Der Gottesdienst damals bei dem Volk, der ist zwar gefeiert worden, aber ohne Feuer, ohne die brennende Leidenschaft. Einfach nur ein Ritual, eine religiöse Hülle. Man macht es halt, weil unsere Vorfahren es gemacht haben, also machen wir es auch. Das brennende Herz ist erloschen. Deshalb meine Frage auch an dich. Welche Rolle spielt Gott in deinem Leben? Und willst du dieses Feuer wieder haben, was Gott in dir irgendwann mal entzündet hat? Mein zweiter Gedanke, der Weckruf aus der Gleichgültigkeit. Aus diesem erloschenen Herzen, Gott nicht mehr nachzufolgen, da fiel das Volk in eine Gleichgültigkeit vor Gott und den Menschen gegenüber. Abgestumpft. Weder das eigene Schicksal noch das Schicksal der anderen kümmerten sie. Und Zephania, deswegen haben wir diese Predigt so genannt, schreit regelrecht für die Unterdrückten und für die Armen. Er steht auf gegen die Ungerechtigkeit, die in dieser Gesellschaft geherrscht hat. Er steht auf für die Armen und Schwachen, die in dieser Gesellschaft keine Stimme gehabt haben. Und wenn Gott ein Gott ist, der Gefühle hat, der von sich sagt, dass er die Liebe ist, was fühlt er dann wohl mit den Armen, Schwachen und Rechtlosen in dieser Welt? Das löst bei ihm Zorn aus. Glühender Eifer, das lässt ihn nicht kalt. Und deshalb kann es uns auch nicht kalt lassen, weil es Gottes Ding ist. Gott streitet für und mit uns, wenn wir uns entscheiden, dass wir uns von ihm vom Hocker reißen lassen. Wenn wir sagen, ich komme mal raus aus meiner Komfortzone, aus meiner Gleichgültigkeit und schenke mir dieses brennende Herz oder auch glühenden Eifer für Menschen, die Gott besonders am Herzen liegen. Die Band kommt nach vorne und wir werden gleich noch eine Zeit haben, Gott anzubeten. Aber auch die nächsten Minuten sollen für dich nochmal sein, um vielleicht das für dich zu packen, diesen Gedanken, der bei dir da ist, dieses Gefühl, was bei dir da ist, zu sagen, okay, da wünsche ich mir diese Begeisterung wieder. Oder da wünsche ich mir diesen glühenden Eifer. Und wenn du ihn schon hast, versuch ihn doch mal festzuhalten und dich von Gott senden zu lassen. Ich wünsche dir, dass du sagst, ja, das Alte Testament gehört genauso zur Bibel und dass du dich damit auseinandersetzt. Mit all deinen Fragen. Und ich wünsche dir, dass du Gottes Begeisterung für Dinge, die er dir aufs Herz legt, wirklich wächst, dass du diese Begeisterung spürst und dass du aus deiner Gleichgültigkeit wach wirst. Vielen Dank fürs Zuhören.